Herzlich willkommen zum Männer-TÜV, eurem Podcast zur Männergesundheit und zur Langlebigkeit. Wir kümmern uns um den Mann, wir streicheln ihn, wir rüffeln, aber wir rütteln ihn auch und versuchen durch Informationen ihn sensibler zu machen für die Fallstricke des eigenen Geschlechts. Und damit reden wir auch immer über uns selber. Wir, das sind Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln, Dr. Gerd Wirz, Gesundheitsexperte und Neurophysiologe, und mein Name ist Peter Grossmann. Ich bin Diplom-Sportwissenschaftler und langjähriger Radio- und Fernsehmoderator. Moin, die Herren zusammen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Schon ein Glas Bier getrunken heute Morgen, Peter?
Deswegen.
Mir?
Ja, wir reden über ein Thema, wo wir nicht, am besten nicht morgens anfangen sollten.
Damit, ne? Stimmt. Ja, ja. Heute geht es, wir haben ja letztes Mal über die Wampe gesprochen, so ein bisschen, über den Bauch, über die dünnen Beine. Mhm. Heute geht es vielleicht um die Gründe für die Wampe, über die wir beim letzten Mal so uns ausgelassen haben. Und die macht auch der Alkohol.
Männer-TÜV, die etwas andere Gesundheitsinspektion.
Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren. Wie sieht's denn bei euch so aus?
Das stimmt für mich auf jeden Fall. Also das heißt, ich kann das schon mal gerne, auch gerne genießen, und das auch schon mal in doppelter Form.
Genau. Aber es sollte eben nicht jeden Tag sein. Aber da gehen wir vielleicht gleich noch ein bisschen drauf ein. Wir haben ja früher mal gedacht, ein bisschen Alkohol hilft uns sogar, länger zu leben. Und da gab es ja mal so eine Studie, ich glaube, an der haben wir uns ganz lange festgehalten, und die hat für den Alkoholkonsum und die Langlebigkeit so ein, sieht so ein bisschen aus wie so ein J, ja, und das heißt also, wenn man das J ganz links sieht, das heißt, Leute, die gar keinen Alkohol trinken, haben laut dieser Studie ein höheres Risiko, früher zu versterben, als die, die ein bisschen Alkohol trinken, und dann geht die Kurve natürlich deutlich nach oben. Und daran haben wir uns jahrelang oder jahrzehntelang festgehalten, und dann haben auch in den letzten Jahren ein paar Wissenschaftler dann nochmal so ein bisschen nachgeguckt und gesagt, war denn die Zielgruppe die richtige? Also man kann ja mit jeder Studie alles machen, ja? Und man hat dann festgestellt, dass bei den sogenannten Nichttrinkern, also den Alkoholabstinenten, dass die vielleicht gar nicht so gesund waren, wie man dachte, sondern dass da viele Ex-Alkoholiker dabei waren, die ohnehin natürlich eine geschädigte Gesundheit haben und deswegen, auch wenn sie gar nichts trinken, möglicherweise ein höheres Risiko haben, früher zu versterben, als die, die ein bisschen trinken.
So ist das mit den Studien, ne?
Ja, Wissenschaft kann man sich schon zurechtrücken, deswegen ist es ja auch gar nicht falsch, dass wir aktuell, so hat es die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, hier auch gemacht und die WHO ja auch gemacht, dass wir wirklich darüber nachdenken müssen, diesen moderaten Alkoholkonsum nicht zu verteufeln, aber immer darauf hinzuweisen, dass es ein gesundheitliches Risiko ist, wenn man es denn tut.
Ja, Alkohol ist ja auch ein Stück Kultur, aber er ist eben auch gefährlich auf vielen Ebenen. Wir werden darüber sprechen heute, und gerade Männer sind da auch besonders gefährdet. Mehr als 20% der Männer in Deutschland haben ein Alkoholproblem. Dabei sehen möglicherweise auch viele, die trinken darüber hin an lange Zeiträume überhaupt kein Problem, denn wir sind ja dabei und denken über Alkohol wenig nach, weil es eben immer noch verharmlost wird. Laut Angaben des Bundesministeriums, ich werfe die Zahl noch mal kurz rein, für Gesundheit, konsumieren in Deutschland 6,7 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren Alkohol in riskanten Mengen. Und Deutschland, das hat Ingo ja gerade schon gesagt, ist ein Hochkonsumland. Weltweite Spitzenreiter im Übrigen sind auch europäische Staaten, aber osteuropäische Staaten wie Moldawien, Litauen, Lettland und Tschechien. Aber das macht ja auch nichts, weil wir sollten uns ja eh mit keinem vergleichen. Wir sollten ja einen eigenen Weg dazu finden, wie man damit umgeht. Jetzt hake ich noch mal ein bisschen was nach, Gerd. Du hast gerade erzählt von diesen Studien, also dass es tatsächlich so gewesen ist, dass man lange Zeit auch dachte, naja, vielleicht ist es sogar so, dass Alkohol die Langlebigkeit auch fördert in irgendeiner Art und Weise. Ich habe ja auch das immer gedacht vom Rotwein. Ich dachte immer, wenn ich Rotwein trinke, dann bin ich jemand, der viel für sich tut, weil das die Franzosen ja irgendwie anscheinend und so. Ihr kennt die Studien, die das dazu kamen. Und jeder, der jetzt ein Glas Rotwein trinkt, prostet sich zu und sagt, guck mal, ich tue ja was für meine Gesundheit. Ingo, ich glaube, da gibt es auch einen Fallstrick, oder?
Erstmal hat diese Studie ja die Universität Bordeaux auch gemacht. Und da weiß man schon so ein bisschen, wo sie herkommen. Natürlich immer in der Tat mit einem Lächeln und zwinkernden Auge geht es natürlich darum, und so war es immer auch kommuniziert, das sogenannte Resveratrol, also der rote Farbstoff da drin, der geht ganz positiv auf die Gefäße, erhält die Gefäßelastizität und mindert damit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. Ja, das Blöde ist nur, das macht roter Traubensaft auch. Und insofern ist es nur der rote Farbstoff. Und das ist so ein bisschen natürlich, auf der anderen Seite klar, Alkohol hat ein bisschen mehr. Also die Gefäßelastizität stand da so im Mittelpunkt, aber heutzutage wissen wir, auf das kann man sowieso keine Gesundheit reduzieren und da überhaupt etwas abzuleiten, das ist statistisch auch nicht relevant gewesen.
Außerdem muss man ja noch dazu sagen, ist es eine Frage der Menge. Ne? Dieses Resveratrol ist zellaktiv und hat positive Wirkungen. Allerdings müsstest du, glaube ich, ungefähr um die 30, 40 Flaschen Wein pro Abend trinken, um die nötige Menge an Resveratrol zu kriegen. Und jetzt kannst du dich ja entscheiden, möchtest du 30 bis 40 Liter Traubensaft oder 30 bis 40 Liter Rotwein pro Tag trinken?
Ja, das ist ja genauso wie mit dem Spinat und dem Eisen und dem Eisen. Es ist ja letztendlich, dass wir natürlich eine winzige Menge, natürlich eine Veränderung haben, aber das löst noch lange keinen Effekt aus in der Dosierung, in der man es letztendlich benötigt.
Ja,
also
genau.
Sind da auch schon wieder reingefallen, also was diese Sachen angeht.
Ja, man hat es wieder nur auf einen Faktor genau. Reduziert.
Wir reden es uns ja schön. Wir reden es uns ja schön. Ne? Ja, wir müssen auch einen Grund dafür, dass wir aber trinken.
Genau, es gab ja diesen schönen Begriff French Paradox, wo man sagt, Mensch, die trinken Alkohol und werden trotzdem älter als wir und hat es dann auf den Alkohol reduziert. Aber es ist ja gar nicht der Alkohol, sondern es ist möglicherweise die gesamte mediterrane Lebensweise. Dazu zählt Bewegung, dazu zählt, dass man sich Zeit für das Essen lässt, dass man eben sich mediterran ernährt mit viel Olivenöl, mit viel Gemüse. Und all diese Faktoren zusammen führen möglicherweise dann dazu, dass man länger lebt als in anderen Landstrichen. Und deswegen kann man sagen, da fällt der Alkohol nicht so auf, weil man so viele andere gesunde Sachen macht.
Also kompensiert der Lebensstil quasi den Alkohol?
Ja, also es gibt auch Studien, die Blue Zones, die kennt ihr ja vielleicht auch alle, das sind ja die blauen Zonen, wo die 100-Jährigen in der Welt immer analysiert werden, auch wissenschaftlich betrachtet werden. Und natürlich ist dort auch Alkoholkonsum gar nicht so selten, das muss man sagen. Nur ist es immer eine Frage der Dosierung. Und ich glaube, darüber sollten wir mehr reden. Auch immer in dem Wissen, dass natürlich der Konsum von Alkohol immer auch Nachteile in sich birgt. Und das heißt, wie bei vielen anderen Dingen auch.
So, und wir kommen jetzt nochmal gerne zurück. Das wollte ich auch nochmal kurz klären, weil wir haben ja im letzten Podcast über den Bauch gesprochen des Mannes, über die dünnen Beine. Und da bleibt natürlich noch eine Frage offen. Man redet ja oft vom Bierbauch auch. Hat der Alkohol tatsächlich auch einen Einfluss auf eine Wampe? Also nur der Alkohol oder wie sieht das da aus?
Also ich würde erstmal sagen, Alkohol hat natürlich Kalorien. Das kam ja keine Frage. Und wenn ich mir mal so ein Liter Bier, Hefe oder was weiß ich, Pilz anschaue, dann liegen wir ungefähr pro Liter bei 450 Kilokalorien, grob besprochen. Ein Glas Wein hat ungefähr 0,2 Liter hat ungefähr 150, also der Weißwein etwas weniger als der Rotwein an Kilokalorien. Der Aperol Spritz hat 250 bis 280, je nach Prosecco-Anteil. Daran sieht man natürlich schon, wenn man mal so ein paar Pilzchen so weg Zisch, das ist schon eine Menge natürlich, und wenn man das täglich macht. Aber das Entscheidende, Peter, ist was anderes. Das Entscheidende ist, dass Alkohol so ein bisschen die Kontrolle uns wegnimmt und wir deutlich mehr Appetit bekommen auf das, was so auf der Theke steht. Nämlich das Frikadellchen, das Mettbrötchen. Das ist das, was uns dann letztendlich wirklich die Bauchprobleme macht.
Also ich esse nur die Nüsschen übrigens.
Genau, die Nüsschen sind eine super Idee. Du musst bedenken, so eine Handvoll Nüsse, also 100 Gramm Nüsse hat ungefähr 1000 Kilokalorien, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, ungefähr.
Und du hast einen Grundumsatz pro Tag von 2000, wenn du dich nicht bewegst. Ein Mensch wie du, Peter, bewegt sich natürlich viel, dann sagen wir mal 3000. Ja, dann hast du mit so einer Handvoll Nüsse ein Drittel deines Tagesbedarfs an Gesamtkalorien schon mal gedeckt.
Oder so eine Tüte Chips dabei. Mal so Chips einfach so wegkneckern, genau das gleiche. Das ist an sich, das, was wir dabei so snacken, das ist an sich das eigentliche Problem. Der Bierbauch kommt nicht vom Bier.
Ja, was ich noch dazu ergänzen möchte, ist, die sogenannten Alkopops, die sind ja in den letzten Jahren auch modern geworden und die sind deswegen so modern, weil die sich so leicht trinken lassen. Warum lassen die sich so leicht trinken? Weil viel Zucker drin ist. Und das sind natürlich auch Kalorienbomben, gerade diese süßen Alkoholgetränke. Womit ich jetzt keine Rede für den Schnaps halten möchte.
Ja, vielleicht mal, um eine Zahl einzuwerfen, so 100 Milliliter Schnäpschen, das hat so ungefähr auch so 200 bis 300 Kilokalorien, so Doppelkorn oder sowas, da liegst du auch bei schon bei 200 etwa, das lohnt sich schon.
Achso, Moment, man könnte jetzt aufrechnen, nach dem Essen so einen richtig schönen Cognac, ein vollgefülltes Glas zur Entspannung, Da könnte man auch 3 Gläser Wein für trinken.
Nein, nicht ganz so. Also wenn du so Doppelkorn nimmst, ein Gläschen, so ein kleiner, der hat etwa 50 Kilokalorien, so pro Portion. Ja? Oder wenn du so einen Gin nimmst, der hat vielleicht 80 Kilokalorien pro Portion. Aber trotz allem, dass gerade wenn du so einen Cocktail hast, wie Gerd gerade auch noch sagt, so ein bisschen mit Zucker rein, das summiert sich, das ist wie ein Schnitzelchen, so kann man es schon fast sagen, so ein Teil. Also ja, man trinkt Kalorien.
So, und jetzt aber haben wir so ein bisschen allgemein schon mal eingeordnet, sind vielleicht einige Dinge jetzt schon bei dem einen oder anderen grausam angekommen. aber das gehört eben dazu, wenn man darüber redet, weil man ja selber sich auf sich auch beziehen kann und vielleicht gibt es ja ein Aha-Erlebnis auch durch diesen Podcast. Aber generell sollten wir mal reden über die Frage, was bewirkt denn eigentlich Alkohol? Was macht ihn so gefährlich, dass man jetzt schon dazu übergeht zu sagen, am liebsten, und das rein wissenschaftlich und auch das Bundesgesundheitsministerium warnt ja quasi, am liebsten gar keinen Alkohol mehr trinken. Was macht den Alkohol so gefährlich?
Ich fange mal bei der Zelle an, ganz unten. Und dann kannst du, Ingo, ja vielleicht ergänzen, was das denn auf der Ebene der Krankheiten macht. Also Alkohol ist ein sogenanntes Zellgift. Es schadet uns quasi auf der kleinsten Ebene unseres Körpers. Und das liegt auch daran, dass bei jedem Schluck Alkohol, den wir trinken, das kann man sich so vorstellen wie, du hast eine wunderschöne, sagen wir mal, eine Tafel. Ne? So in unserer Jugend wurden noch Tafeln beschrieben. Ne? Und jeder Schluck Alkohol, die ist schön leer. Und jeder Schluck Alkohol, da machst du so einen kleinen Kreidestrich. Und so ein paar Striche sehen ja noch ganz nett aus, aber irgendwann ist die Tafel vollgekritzelt und dann wird es problematisch. Ja? Und so kann man sich das mit dem Alkohol vorstellen. Jeder Schluck Alkohol hinterlässt in unserem Körper seine Spuren, insbesondere weil er einen Abfall produziert. Das ist Acetaldehyd und das greift unsere Zellen an. Und zwar insbesondere auch die Akkus unserer Zellen. Da gibt es einen Stoff, der nennt sich NAD. Und dieser Stoff ist so quasi die Batterie unserer Zelle, die Energieversorgung unserer Zellen und der Alkohol saugt das leer. Ja? Und außerdem kennen ja auch viele unsere Telomere, über die in den letzten Jahrzehnten auch viel gesprochen wurde. Das sind ja quasi die Schutzkappen auf unseren Chromosomen. Kann man sich vorstellen wie so die Plastikkappen auf Schnürsenkeln. Und die werden mit dem Alter immer kürzer. Und der Alkohol macht die halt schneller kürzer. Und wenn die mal weg sind, dann fransen ja Schuhriemen aus, wie wir wissen, und Chromosomen eben auch. Und dadurch entstehen halt häufige Fehlbildungen und deswegen entstehen auch viele Krebsarten tatsächlich durch Alkohol.
Ja, das Entscheidende ist, dass letztendlich Alkohol so ein bisschen die Reparatur- und Regenerationszeiten für die Zellen eben nicht möglich macht. Denn jede Zelle muss sich ja auch ein wenig reparieren, denn wir zerstören ja allein im Alltag immer durch viele Aktivitäten und auch durch ganz normale biologische Prozesse muss es zu einem Neuaufbau kommen, die Zelle. Und Alkohol letztendlich behindert diese Reparatur. Die Regenerationszeiten werden einfach nicht mehr möglich sein. Ein Beispiel. So 0,8 Promille kann man ja mal abends schaffen. Ne? Dann schafft man ja schon mal. Und der Alkohol benötigt etwa pro 0,1 Promille eine Stunde circa für den Abbau. Habe ich also 0,8 Promille getankt, brauche ich etwa 8 Stunden Zeit, um den Alkohol zu bearbeiten. Und da der Alkohol für unseren Organismus immer ein Zellgift bleibt, auch wenn er noch so barrikähnlich angebaut wurde und so lange gelagert war, es ist immer so, dass er Vorrang hat in allen biochemischen Prozessen. Und deswegen gibt es keine Reparatur, sondern nur Abbau des Alkohols. Und genau das ist es. Die Zelle ist immer noch die alte. Kaum hat Reparatur, Regeneration, Restrukturierung stattgefunden. Und so altern wir eben deutlich schneller. Und das ist so das Grundproblem. Weil wir eben viel schneller Alterungsprozesse haben. Gerd, du hast gerade gesagt, mit den Telomeren. Weil wir eben Reparatur- und Regenerationsprozesse eben verhindern und das führt dann zur Entartung von Zellen, Krebsentstehung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen beispielsweise und insbesondere natürlich auch Stoffwechselerkrankungen, die dabei unmittelbar daraus resultieren.
Ja, die große Frage ist, schließt sich jetzt an für mich, weil wir wollen natürlich frohe Botschaften verkünden, aber die Botschaft, die wir jetzt verkünden müssen, die ist, glaube ich, dann doch nicht so froh, weil wie wirkt sich denn Alkohol auf die Lebenszeit aus? Kann man das generell sagen? Gibt es da so Studien, wo man sagt, ja, das ist schon doch eindeutig, dass Lebenszeit genommen wird, je mehr Alkohol du trinkst?
Also es gibt Studien, Ich fange mal mit der schlechten Botschaft an. Also wenn du ein Trinker, der wirklich viel trinkt pro Tag, also der, sagen wir mal, diese 0,8 Promille jeden Tag schafft, da können zehn gesunde Lebensjahre deutlich verloren gehen. Ja? Und selbst so ein sogenannter Moderatorkonsum von 1 bis 2 Gläsern am Tag kann die Lebenszeit um einige Jahre verkürzen. Ich habe mal eine gute Nachricht für uns. Ein Glas täglich, habe ich letztens eine Studie gefunden, ich weiß nicht, ob die belastbar ist, aber da hieß ein Glas täglich, ein Glas Wein entspricht 2,5 Monate weniger Leben. Jetzt, wenn du Glück hast, ist das ein Winter, ja, dann ist es sowieso schlechtes Wetter, dann kann es dir egal sein. Wenn du Pech hast, ist das ein schöner Sommer, den du verlierst.
Ja, von Grundsatz her stimmt das genauso und ich glaube, das ist richtig. Wir können keine exakten Zahlen sagen, Peter, aber letztendlich ist es so wie bei allen Schadstoffen für den Organismus. Es kostet Lebensmonate, Jahre, je nachdem. Das zu quantifizieren ist relativ schwierig. Das Allerwichtigste ist, und Gerd und ich ja, glaube ich, gerade schon mal zusammengefasst, dass wir dem Körper Pausen geben, das wiederherzustellen. Also der Körper kann eins nicht haben, dauerhaft mit Gift konfrontiert werden. Dann wird er überlastet, überfordert, nämlich immer in der Reparatur und dem Abbau von dessen. Deswegen ist es sicher besser, sich immer zu überlegen, Pausen einzuhalten, die dann wieder den Organismus wieder ja auf Null stellen. Fast schafft man nicht ganz, aber das wäre so das Ziel. Dementsprechend heißt, ist letztendlich die Botschaft für uns, glaube ich, von uns, der tägliche Alkoholkonsum ist das Problem. Nicht der unregelmäßige, der moderate, der am Wochenende stattfindende, sozial geprägte, der ist nicht das Problem. Aber der ritualisierte, abendliche, ich mache mal eine Pulle auf, das ist das Problem.
Das ist, passt ganz gut dazu, weil die Frage wäre jetzt gekommen, gibt es eigentlich Empfehlungen, was darf ich noch und was sollte ich sein lassen? Aber das ist natürlich auch tatsächlich eine Ermessenssache. Wir hatten letztens in einer Morgenmagazin-Sendung Henry Streeck zu Gast, das ist der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, und der hat in diesem Gespräch hat er gesagt, ja, gegen ein Glas Wein, ich trinke ja auch mal ein Glas Wein am Tag und so, da hat man ja gar nichts. Und da haben sich ganz viele Leute schon aufgeregt und gesagt, wie kann der Drogenbeauftragte der Bundesregierung sagen, dass ein Glas Wein irgendwie auch gar nicht so schlimm ist. Grundsätzlich spiegelt er natürlich wahrscheinlich den Großteil der Bevölkerung wider, weil wir es ja alle irgendwie tun. Aber grundsätzlich ist ja die Frage, was ist ein Glas Wein? Ist das okay? Was ist nicht mehr okay? Gibt es sowas wie Richtwerte? Darf man tatsächlich dann am Wochenende ein Glas Wein trinken? Ist das dann nicht mehr schlimm und so weiter? Ist wahrscheinlich auch schwierig zu sagen. Ne?
Also ich fange mal mit den Regularien an und dann können wir das ja vielleicht noch ein bisschen relativieren. Die Weltgesundheitsorganisation hat letztens gesagt, es gibt keine sichere Dosis für Alkohol. Was heißt das? Im Endeffekt heißt das, dass sie nicht garantieren möchten, dass es eine bestimmte Menge gibt, die deiner Gesundheit ganz sicher nicht schadet. Und den Rest legen sie natürlich in deine Verantwortung. Und Alkohol wird auch von der Weltgesundheitsorganisation als ganz sicher krebserregend eingestuft. Also ähnlich wie Tabak oder Asbest. Und damit gibt es ein erhöhtes Risiko für verschiedene Krebsarten wie Mundhöhlenkrebs, Rachenkrebs, Kehlkopfkrebs. Auch bei Frauen, Brustkrebs ist um, glaube ich, 10% erhöht bei Frauen, die einen gemäßigten bis höheren Alkoholkonsum haben. Und jetzt ist die Frage, wo finden wir das Mittelmaß? Weil natürlich, unser ganzes Leben ist ein Risiko und wir nehmen ständig irgendwelche Gifte zu uns, ohne es zu wissen. Bei Alkohol wissen wir es jetzt. Und jetzt heißt es für uns, verantwortungsvoll damit umgehen.
Ja, und ich glaube, das Allerwichtigste ist eben die Pause. Und da glaube ich, Peter, um dir vielleicht mal Unterstützung zu geben, ich glaube, das Minimum ist mindestens 2 Tage in der Woche auf jeden Fall Pause zu machen, um dem Organismus Zeit zu geben. Meine Botschaft ist etwas anders, ist noch etwas restriktiver. Mir ist lieber 2 Flaschen am Wochenende als jeden Abend 2 Gläser. Wenn man das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Ja, weil dann mache ich wirklich, habe ich die Relation komplett verschoben und gebe gerade in jenen Zeiten, in denen der Organismus in der Woche beispielsweise, wo er sowieso hoch belastet ist, dann nicht doch die zusätzliche Aufgabe, sich mit dem Stress Alkohol auseinandersetzen zu müssen. Das ist so das Entscheidende. Und insofern, ja, die Woche sollte, glaube ich, der Organismus andere Aufgaben haben. Und am Wochenende, wo wir sowieso vielleicht etwas anders leben, warum denn nicht?
Ja, man setzt sich, glaube ich, tierisch in den Nesseln. Egal, was man sagt, jetzt hat Ingo sich in den Nesseln gesetzt. Wahrscheinlich das kann man doch nicht machen. Kann doch nicht sagen, dann trinkt doch lieber am Wochenende 2 Flaschen. Aber ja, glaube ich, jeder mit sich selber auch im Reinen sein, dass sie selber für sich ja entscheiden, weil das ist natürlich eine eigene Verantwortung, die man eingeht, obwohl man in einer Gesellschaft lebt, die ja natürlich auch auf Solidarität setzt. Und das Gesundheitssystem ist natürlich auch belastet durch viel Alkohol, durch die Krankheiten, die aus Alkohol entstehen.
Ja.
Also ist nicht kein einfaches Thema, was wir da heute erkennen, das muss man sagen, weil es immer mit der Eigenverantwortung auch zu tun hat. Wie gehe ich mit den Dingen um? Aber auch da ist es, glaube ich, so, Wissen steigert auch die Möglichkeit, hier und da auch mal Einfluss zu nehmen auf das, was man selber tut. Das Alter, spielt das eine Rolle? Oder ist noch viel besser, glaube ich, ist der Mann eigentlich ein spezielles Problem, was den Alkohol angeht?
Also das Alter spielt schon eine Rolle. Also wir sind, je älter wir werden, desto mehr haben wir Probleme damit, den Alkohol zu verarbeiten. Wir machen das in der Jugend. Also Jugend muss ich jetzt auch aufpassen. Natürlich darf man nicht zu früh anfangen mit dem Alkohol. Mhm. Aber ich sag mal, in unseren 20ern, 30er Jahren kommen wir mit Alkohol, kommt unser Körper mit Alkohol besser klar als im höheren Alter. Da sind unsere Reparaturmechanismen, über die Ingo eben gesprochen hat, da sind die ohnehin schon ein bisschen behindert. Und wenn wir dann noch Alkohol oben drauf gießen, wird es noch schlimmer. Also wie du eben schon ganz richtig gesagt hast, Peter, wir dürfen dieses Thema nicht verharmlosen. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Aber natürlich leben wir in unserem Leben mit vielen Risiken und jeder muss für sich entscheiden, welches Risiko will er gerade in Bezug auf den Alkohol nehmen, oder sagt er, mein Leben ist schon risikoreich genug, da verzichte ich lieber ganz auf Alkohol.
Also mittlerweile sind es aktuell 22% der Deutschen, die keinen Alkohol konsumieren. Das wird mehr. Also die sehr bewusst offensichtlich jetzt daran gehen. Das Einstiegsalter ist übrigens 16 Jahre ungefähr so in Deutschland. Aber was große Probleme natürlich mit ist, ist das regelmäßige Binge-Trinken. Ja, das heißt also das, was die Jugend machen. Deswegen ist der Hinweis total richtig. Nein, so fangt so spät an wie möglich. Das entscheidet. Ich habe vielleicht noch einen kleinen Tipp. Viele haben ja so Weinschränke, die so mit sehr gutem Rotwein gefüllt sind, die ja lange gelagert hat. Und man ist ja stolz darauf, irgendwann mal diese Flasche aufzumachen. Wir müssen ja eins wissen, auch bezogen auf das Alter, da kam mir gerade das Stichwort nämlich nochmal, je älter wir werden, umso weniger nehmen wir bestimmte Prozesse einfach wahr. Und wir haben auch keinen Geschmack mehr in der optimalen Qualität, wie wir diesen Geschmack als 20- oder 30-Jährige hatten. Deswegen, je teurer der Wein, umso früher sollte er getrunken werden. Weil eben der Geschmack nicht mehr vorhanden ist. Und da können, und du hast ja gesagt, Gerd, man kann ihn auch besser bearbeiten, dann wissen wir doch, wann man sowas trinken soll.
Also da muss ich jetzt mal eine Lanze für uns in unserem Alter, für die weisen Herren brechen. Es gibt nämlich auch Studien, die haben nichts mit Alkohol an sich zu tun, die zeigen, dass man erst ab einem gewissen Alter in der Lage ist, einen guten Burgunder zu schätzen. Also man braucht auch schon ein bisschen Weisheit des Alters, damit man tolle Weine schätzen weiß.
Wir fassen schon jetzt mal eine Sache zusammen. Wir sind nicht weiße alte Männer, wir sind weise alte Männer. Wunderbar gemacht, Gerd. Aber es ist ja so, ich meine, es hören ja wahrscheinlich auch viele zu, die ein gewisses Alter erreicht haben. Und da meine ich jetzt nicht irgendwie jenseits der 80, sondern einfach so ein Alter, wo man das Gefühl hat, guck mal, ich bin jetzt irgendwie um die 60. Die Lebensspanne ist begrenzt. Das ist doch jetzt vielleicht nochmal eine Gelegenheit, das Leben nochmal zu genießen. Das ist ja endlich. Und so. Und gerade in solchen Phasen kommen dann irgendwie so Botschaften wie, ja, aber du darfst das nicht und du darfst das nicht und sei vorsichtig hiermit und so. Das ist auch ganz schwer, damit umzugehen, glaube ich, ne, insgesamt.
Ja, aber jetzt komme ich nochmal mit meinem Burgunder. Also ich meine, wenn du jeden Abend eine Flasche Burgunder trinkst, dann weißt du den auch nicht mehr zu schätzen. Wenn du aber sagst, Mensch, einmal im Monat gönne ich mir mal Burgunder, Bordeaux, was auch immer. Ich weiß, der Ingo trinkt lieber italienische Weine. Dann weiß man das auch mehr zu schätzen. Das ist wie, als Kind habe ich wahnsinnig gerne Sauerbraten gemocht, aber wenn ich den dann jeden Tag bekommen habe, dann hatte ich auch keine Lust mehr darauf. Also ich glaube, diesen Genuss zu dosieren und sich darauf zu freuen und gerade bei Alkohol mehr auf Qualität als auf Quantität zu setzen. Sagen, Mensch, ich trinke gerne mal ein Bier und dann trinke ich ein besonderes Bier, was ich immer schon mal trinken wollte. Da freue ich mich dann auch ein paar Tage drauf. Ich glaube, so kann man sich auch selber ein bisschen disziplinieren.
Ich glaube, es ist wichtig, von dieser Normalität des Alkoholkonsums einfach wegzukommen. Es ist nicht normal, dass wir das tun. Wir würden ja auch keine anderen Gifte regelmäßig konsumieren, aber wir können natürlich auch bestimmte Dinge zu einem Genuss bringen. Und das, ich glaube, das gehört in einer Gemeinschaft ja immer auch dazu, dass man in irgendeiner Form ja auch bestimmte Momente gemeinsam genießen kann. Und dazu kann unter anderem natürlich auch eine schöne Flasche Burgunder oder wie man es auch immer trinken möchte, gehören. Ja, insofern, ja, es ist immer eine Frage der Dosis.
Na klar, und wir können ja jetzt nochmal auf das French Paradox zurückkommen. Ein guter Wein oder ein gutes Glas Bier oder von mir aus auch ein guter Gin oder Whisky in Gesellschaft getrunken, das kann auch dazu führen, dass man diesen Genuss in der Gesellschaft und diese Gemeinschaft genießt. Und dann ist das auch eine ganz gute Sache, wenn man das nicht jeden Abend macht.
Mit euch Jungs trinke ich sowieso am liebsten. Also
ja.
Insofern, ja. Können wir doch mal eine anständige Flasche aufmachen am Wochenende.
Ja, das ist wirklich kein leichtes Feld, das muss man sagen. Und vor allen Dingen muss man ja an dieser Stelle auch nochmal deutlich machen, natürlich ist Alkoholkonsum, der überbordend ist, das ist eine Sucht, die gehört dann in Behandlung, die muss ärztlich überwacht werden. Da gibt es auch Entzugsmöglichkeiten. Und ich glaube, die gute Gelegenheit, sich selbst zu überprüfen, ist einfach mal aufzuschreiben, was mache ich da eigentlich? Vielleicht mal so ein kleines Tagebuch zu führen, wann trinke ich was? Und wenn man das mal selbst durchliest, könnte man vielleicht auch selber erkennen, ob ein Konsum riskant ist oder nicht. Aber es ist natürlich so, dass manche Leute das nicht kontrollieren können. Ich habe von einem Sänger gelesen jetzt, der in einer Zugsklinik war und keinen Alkohol mehr getrunken hat, aber trotzdem rausgekommen ist und sagt, er trinkt noch ab und zu mal wieder ein Gläschen, weil er kann es nicht ganz lassen. Also ich meine, wie schwierig das ist, den Alkohol aus unserem Leben zu verbannen, zeigt dieses Beispiel auf jeden Fall. Das wird natürlich auch bei anderen gar nicht so einfach sein.
Ne? Ja, das typische Männerproblem, das, was wir, glaube ich, auch alle haben, wenn wir irgendwo sind, und ich mache das ja häufiger, wie du trinkst jetzt nichts. Ja. Und das, glaube ich, das ist schon komisch. Man muss sich ja schon fast rechtfertigen dafür, dass man auch als Mann oder als Frau, wie auch immer, in einer Gesellschaft vielleicht mal eine andere Einstellung an dem Tag hat. Und das finde ich schon bedenklich.
Das stimmt. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber früher hatte ich auch so einen inneren Zwang, wenn ich in ein Restaurant ging, da musst du eine Flasche Wein bestellen.
Ja.
Von dem Zwang habe ich mich irgendwie befreit und sage dann manchmal gar nichts oder manchmal jetzt trinke ich nur ein Glas. Es ist dummerweise so, dass man in Deutschland ja häufig dann nicht so die richtig tollen Sachen im Glas kriegt. Aber sich ein bisschen von diesem gesellschaftlichen Druck zu befreien und da vielleicht auch ein Spiel draus machen und sagen, irgendwie sich ein paar coole Sprüche überlegen und sagen, nee, heute habe ich mal meinen Wassertag oder irgendwie so. Ich glaube, das hilft einem schon sehr, weil Ingo und ich, wir wohnen ja beide in Köln, wenn du hier im Karneval unterwegs bist, da musst du schon ein harter Knochen sein, um diesen ganzen Biergläsern, die um dich herumstehen, zu widerstehen.
Ja, du kriegst ja gar nichts anderes angeboten mehr.
Ja.
Das ist ja so, ja, das ist ja die Problematik dabei. Ja. Mhm.
Aber nochmal auch die Botschaft, wir haben ja auch von Anfang an gesagt, das ist natürlich auch ein Podcast, den sich die Frauen als Partner sehr gerne anhören können oder auch die Männer als Partner von Männern, das ist ja völlig wurscht. Und da auch nochmal die Botschaft, guckt genau hin, was macht der Partner eigentlich und seid als Erste auch eine Instanz zu sagen, du pass mal auf, mir fällt da was auf, vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir hier und da ein paar Dinge mal anders machen für eine gewisse Zeit, ob das nicht vielleicht besser für uns ist. Ne? Also auch da hat man Einflussmöglichkeiten und die sollte man tatsächlich auch nutzen. Meine Herren, ich fand das sehr, sehr spannend und ich glaube, dass wir vielleicht mal in einer kleinen Runde zusammensitzen, vielleicht auch ein Glas Wein trinken dazu, ja? Aber doch wissen, dass das eine Glas auch mal gut sein kann, ne? Oder?
Ja, ich glaube, das fällt uns auch nicht schwer.
So machen wir das. Und Ingo hat ja schon angeboten, dass er die Flasche Wein aussucht und dann auch bezahlt, oder?
Ja, klar. Das wäre mir wichtig.
Ja.
Aber da unten, so aus der untersten Reihe im Regal, ich glaube, das reicht für euch.
Er hat ja gesagt, die muss ja nicht mehr gut schmecken. Die muss nur.
Genau, hier schmeckt das sowieso nicht mehr.
Genau, wir haben so ein Alter, da ist das wurscht.
Da ist das wurscht. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss.